Hallo und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt es die 161. Folge und das 118. Interview und ich habe mit Dani gesprochen. Und tatsächlich ist Dani nicht zu verwechseln mit Daniela von letzter Woche. Also die Namen scheinen sich hier im Moment gerade zu türmen, aber Dani ist tatsächlich eine andere Person. Zwei andere Personen möchte ich grüßen an dieser Stelle, nämlich den lieben Thomas, der mir Kaffee geschickt hat und zwar nicht in Form von einer Spende über buymeacoffee.com, sondern richtig physischen Kaffee, den er mir zugesandt hat. Vielen Dank, lieber Thomas, dafür. Es war mir eine große Freude und der Kaffee ist richtig, richtig gut. Danke dafür. Und dann bedanke ich mich bei Anna, die mir Brausen bzw. Kaffee spendiert hat. Und zwar nicht zum ersten Mal, liebe Anna, du übertreibst es langsam ein bisschen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich als Sponsor der heutigen Folge möchte auch noch etwas sagen. Wenn du ein Thema hast, wo du selber nicht so richtig weiterkommst, sei es Rauchen, sei es Liebeskummer, Ärger im Job oder irgendwelche Themen aus deiner Kindheit, bei denen du nicht so richtig weiterkommst, dann melde dich bei mir, mach einen Termin für ein unverbindliches Gespräch und dann schauen wir mal, ob wir da gemeinsam mit dem Thema Hypnose weiterkommen. Und wenn es hier bei dem Intro oder dem Outro hin und wieder mal miaut, dann sind das meine lieben Katzen, die mich offenbar viel zu lange nicht gesehen haben, aber mich hier einfach nicht in Ruhe lassen. Und jetzt endlich zum Star der heutigen Folge, nämlich zu Dani. Auf das Interview mit Dani habe ich tatsächlich schon, ich glaube, über ein Jahr gewartet oder darauf gehofft, dass sie sich irgendwann mal bei mir meldet und sagt, okay, jetzt können wir endlich das Gespräch führen. Jetzt war es soweit und ich bin, Dani, ich bin dir sehr, sehr dankbar. Dani ist seit dem 01.01.2023 nüchtern. Sie sagt, Alkoholismus ist bei ihr eine Familienkrankheit. Das zieht sich über die Generationen. Und sie sagt auch, es ist nicht alles gut, aber es wird. Und sie hat tatsächlich damals aufgehört zu trinken, weil sie einen Deal mit ihrem Therapeuten gemacht hat. Ansonsten weiß ich nicht, was aus Dani geworden wäre. Möglicherweise hätten wir uns nicht kennengelernt. Dani lebt seit nunmehr 30 Jahren mit ihrer Familie auf dem Kiez. Das ist das, was wir hier in Hamburg St. Pauli nennen. Also St. Pauli ist der Kiez. Und da lebt sie seit 30 Jahren und der Kiez ist dafür bekannt, dass dort immer sehr, sehr viel getrunken wird. Das hat auch Dani gemacht und für mich war es natürlich besonders interessant zu hören, wie geht sie denn jetzt damit um, mit ihrem geliebten Kiez, beziehungsweise wie geht der Kiez damit um, dass sie nichts mehr trinkt und im Übrigen arbeitet sie auch noch auf dem Kiez. Und sie ist Fan des FC St. Pauli und beim Fußball wird ja auch immer gern getrunken. Also genug Gesprächsstoff für uns und für Dani war es die Gelegenheit, hier ihre Geschichte, ich glaube, endlich mal auszubreiten. Ich bin sehr dankbar und nach diesem Gespräch wirst du, Dani, auch sehr dankbar sein, weil es ein tolles Gespräch ist. Lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Dani. Hallo, liebe Dani.
Hallo, Kai.
Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, echt.
Ich grüße den Kiez.
Ich grüße die Rautenlandschaft da außerhalb.
Ja. Du hast mich gerade gefragt, ob ich HSV-Fan bin. Und ich habe gesagt, ich bin eher Team HSV. Ich bin nicht wirklich Fan, ja. Aber ich hatte eine Dauerkarte mehrere Jahre für den HSV. Aber wenn du mich heute fragst, wie heißen die Spieler, da kann ich dir vielleicht ein, zwei Namen nennen, so mehr nicht. Und ich weiß ungefähr so den Tabellenplatz. Und es ist traurig. Ich freue mich, ja, ich bin jetzt kein Pauli-Hasser. Ich freue mich, dass ihr aufsteigen werdet. Ich glaube, das ist fast
abwarten.
Nicht zu schaffen, oder?
Ja, ganz ruhig bleiben. Ja, ich rede 2, 3 Spieltage noch, dann vielleicht. Aber vorher sage ich gar nichts.
Ja, also das... am wichtigsten beim Fußball ist mir, dass Bayern München nicht Meister wird. Das alles andere ist nicht so wichtig.
Erste Liga, mega langweilig dieses Jahr, oder?
Immer wieder. Ich finde es gut, ich freue mich. Ich freue mich. Aber wir wollen nicht über Fußball sprechen,
liebe Dani. Könnten wir auch.
Könnten wir auch, ja. Wir wollen über dich sprechen, über dein Leben, über deinen Weg, den du gegangen bist. Und es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, ich war ja schon lange hinter dir her, um mit dir ein Gespräch zu führen. Und du hast mal gesagt, nee, ich bin noch nicht so weit. Aber jetzt ist es so weit.
Gucken wir mal.
Genau. Erstmal ein bisschen was über dich, bitte.
Ah. Ja, ich bin 51 Jahre alt. Oh,
jetzt höre ich dich nicht mehr.
Oh, ja. Das ist aber komisch. Jetzt wieder? Das, weil ich mein Alter gesagt hat, hat sich das Mikro ausgeschaltet wahrscheinlich.
Jetzt, ich höre dich wieder. Also, nochmal, erzähl mal ein bisschen was über dich erstmal.
Also ich bin 51 Jahre alt. Ich lebe seit über 30 Jahren in Hamburg-St. Pauli. Ich bin eigentlich gelernte Pädagogin, habe ganz lange zuletzt an der Schule gearbeitet und habe aber vor einem Jahr ungefähr alles hingeschmissen und habe meinen Nebenjob zu meinem Hauptjob gemacht und bin jetzt im Tourismus tätig hier in St. Pauli auch. Wir haben ja einen großen Tourismus hier und mache Stadtteilrundgänge mit unterschiedlichen Themen, Krimi, Kiez-Tour, Queer-Tour, ich mache Stadiontouren bei uns im Stadion und das ist jetzt mein Beruf sozusagen. Und ich habe ich bin verheiratet und habe einen 15-jährigen Sohn.
Ja, guck mal. Und wie ist das so mit einem 15-jährigen Sohn? Meiner ist ja erst 12, meine Tochter ist 15.
Also ich habe echt großes Glück, muss ich sagen. Der ist echt süß für einen Teenager. Ich bin ja nun auch Pädagogin. Ich habe mein Leben lang mit Teenagern zusammengearbeitet. Das heißt, ich weiß, wozu die fähig sind. Und ich finde meinen echt gut. Also im Vergleich habe ich noch Glück.
Und sag mal, Pädagogin an der Schule, das heißt, du warst du Lehrerin? Nee.
Ja, ich war schlecht bezahlte Lehrerin. Ne? Wir gut ausgebildeten Diplompädagoginnen werden dann ja schlecht bezahlte Lehrerin.
Ja, also du warst schon warst Lehrerin. Klasse, okay. Mhm.
Ja, also nee, das nicht. Ich habe in der Ausbildungsvorbereitung gearbeitet. Das heißt, die gescheiterten SchülerInnen von anderen Schulen, die keinen Ausbildungsplatz erhalten haben, die müssen in Hamburg weiter zur Schule gehen, wenn sie noch ihre 11 Jahre Schulpflicht nicht voll haben und mussten dann bei mir sich beruflich orientieren, Praktika machen, überlegen, wo der Weg hingeht. Also ich habe so immer mit den Gescheiterten gearbeitet. Früher war ich in der offenen Jugendarbeit, in so ja, genannten Krisenvierteln oder sowas. Das habe ich viel gemacht. Also immer da, wo es knallt und wo es schwierig ist. Das waren immer meine Liebsten.
Wow. Gut ab. Mhm. Und bist du da auch in St. Pauli zur Schule gegangen? Also oder hast da gearbeitet?
Nee, ich komme vom Stadtrand. Also ich komme aus der Vorstadt und also eher in einem offiziellen Dorf tatsächlich auch, aber direkt am Stadtrand und auch noch ins HVV-Netz, also in die öffentlichen angeschlossen. Also ich konnte auch noch ohne Auto mich bewegen in die Stadt rein. Also so und ab Teenageralter war natürlich St. Pauli schon interessant auf jeden Fall. Ne?
Ja, das heißt, du bist dann in den frühen 90ern nach St. Pauli gegangen.
Genau. Meine erste Wohnung hat 450 Mark gekostet hier.
Wow, ja. Die würde heute wahrscheinlich
2200 Euro kosten.
Ja. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Gentrifizierung nennt man sowas, ne? Wenn die Gegenden so aufgepimpt werden, dass sie irgendwann für keinen mehr bezahlbar sind.
Ja, wenn die Entscheidungen getroffen werden für die Reichen, also die Entscheidung, was gebaut wird und was gemacht wird, wird halt für die Reichen geschlossen und nicht für die Menschen, die dort wohnen. Ne? Deswegen kommt die Vertreibung dann auch immer.
Ist ja in Hamburg ein Thema, auch in anderen Stadtteilen. Ne?
Ja.
Okay, also und wir sprechen ja über Alkohol, das heißt, als du in den 90ern denn nach in die Innenstadt gezogen bist, war das ja wahrscheinlich ein Pool der Glück.
Ach, also das war auf dem Dorf jetzt nicht so viel schlechter, sag ich mal. Ne? Alkohol gibt es ja überall, tatsächlich. Nee, also wenn du mich fragst, wie das angefangen hat bei mir, dann muss ich tatsächlich viel, viel früher anfangen. Ich habe ja tatsächlich auch mit der Frage gerechnet. Also, und zwar bei der Trinkerei meiner Eltern tatsächlich, die beide eben schwere TrinkerInnen waren. Meine Mutter, also in der Kindheit, würde ich mal sagen, starke Party-TrinkerInnen.
Erzähl doch mal bitte, wie das damals bei dir angefangen hat mit dem Alkohol.
Da habe ich tatsächlich überlegt, da habe ich ja gedacht, dass die Frage kommt. Und ich habe natürlich überlegt, da auf dem Dorf anzufangen, auf ein Schützenfest mit 13 und so weiter. Aber ich muss tatsächlich ein bisschen weiter vorne anfangen noch, weil meine beiden Eltern halt starke TrinkerInnen waren. Mhm. Also ich jetzt mal sagen, in meiner Kindheit noch einfach harte Party-TrinkerInnen und später aber in Teenagerzeit war meine Mutter tatsächlich jeden Abend schwer betrunken und mein Vater manchmal tagelang nicht zu Hause und dann ohne Schlüssel und Portemonnaie zurückgekommen und so weiter. Also und ich habe, als ich nüchtern wurde, mich halt damit sehr beschäftigt, habe ein ganz tolles Buch gelesen, das heißt Familienkrankheit, Alkoholismus, mhm, und war ganz erschrocken, wie viel meiner Persönlichkeit tatsächlich mit der Suchterkrankung meiner Eltern zusammenhängt. Ne? Als so Kind in solch einer Familie entwickelt man halt ein sehr gutes Empathievermögen, gute Moderationsfähigkeiten, weil es halt immer wichtig ist, genau zu erkennen, was ist gerade los, in welcher Stimmung ist, welche Stimmung herrscht da zu Hause, darf ich was fragen, darf ich das erzählen jetzt oder ist das schwierig? Und das hat natürlich meinen Jobs auch, in beiden Jobs bringt mir das natürlich auch total viel. Also das ist nicht unbedingt nur was Schlechtes so. Mhm. Damals aber, würde mein Therapeut sagen, war das überlebenswichtig für mich, ne? Man kriegt früh eine Selbstständigkeit, natürlich ist auch klar. Man ist natürlich gut, wenn man Sachen alleine macht. Dafür wird man belohnt, weil für die Eltern natürlich immer was wichtiger ist. Ne? Ist immer gut, wenn das Kind nicht stört und das alles alleine macht. Also auch das ja nicht nur negativ, sag ich mal, ne? Auch was Gutes. Und man muss immer gute Laune verbreiten, sowohl innerhalb der Familie als auch nach außen hin. Man will halt die Probleme ja nicht erzählen. Also das eint, zumindest schreibt das die Autorin dieses Buches, halt irgendwie alle erwachsenen Kinder von Suchtfamilien. Weil diese ganzen Sachen, die hören natürlich nicht auf, wenn man erwachsen wird, auch wenn die Familie gar nicht mehr da ist und man ausgezogen ist. Und das beschreibt mich halt als Erwachsene auch total gut. Ich bin total selbstständig, mache ganz viel alleine und habe auch dadurch einen starken Leistungswillen entwickelt als Erwachsene. Und gutes Empathievermögen, gute Moderationsfähigkeit, ne, das hat mir in meinen Jobs, ne, eine Lehrerkonferenz da wegzumoderieren, das mit Krisen und Konflikten, das kann ich halt total gut. Und so gute Laune zu verbreiten, ne, das kann ich auch total gut und auch nicht zu erzählen. Ich habe Schwierigkeiten zu erzählen, wenn es mir schlecht geht, tatsächlich auch, das kommt natürlich auch daher. Und das alles ist aber auch wieder, ja, Äußerung, oder das führt zumindest in meinem Fall eben dann auch zu Sucht, ne, weil das alles super anstrengend ist. Wenn man alles alleine machen muss, das ist natürlich voll anstrengend und so. Und dann ist Alkohol natürlich ein guter Freund.
Ja.
Und wenn man immer viel Empathie hat, dann achtet man auf seine eigenen Bedürfnisse halt nicht so doll. Und das ist halt viel Frust und viel, da hilft natürlich Alkohol auch gut. Und gute Laune kann man halt vor allen Dingen natürlich mit Alkohol verbreiten und in Räumen, wo viel Alkohol getrunken wird. Das heißt, das war auch einer meiner lieben Räume, natürlich Kneipenbars. Ich stand auch gerne im Mittelpunkt und habe da den ganzen Laden unterhalten natürlich.
Okay. Ja. Viele würden ja sagen, wenn die Eltern stark süchtig sind oder waren, deine Eltern leben nicht mehr?
Nee, die sind natürlich schon tot.
Ja, okay.
Ja.
Viele sprechen denn ja von Co-Abhängigkeit. Das Wort hast du jetzt gar nicht gebraucht. Würdest du dein Verhalten da auch so einklassifizieren?
Ich weiß nicht, ob man das Co-Abhängigkeit nennt, was ich da beschrieben habe. Also vielleicht, dazu habe ich mich mit dem Wort oder dem Begriff gar nicht bisher beschäftigt. So, ne? Okay. Sie spricht immer von erwachsenen Kindern aus Suchtfamilien. Oder sie sagt AlkoholikerInnen, also was das Wort finde ich gar nicht mehr so gut und wird ja auch in der Suchtmedizin gar nicht mehr benutzt und so, ne? Aber also Suchterkranken, erwachsene Kinder von Suchterkranken, würde ich sagen.
So, ja. Ne? Und was ich interessant finde, Dani, dass du jetzt bei der Beschreibung deiner Erfahrung in den kurzen Worten tatsächlich ausschließlich das Positive genannt hast. Ja,
ja, aber, natürlich.
Ja, aber das ist, ja. Also das ist Novum hier, ja, weil die Leute, die, mit denen ich sonst spreche, die natürlich gruselige Erfahrungen gemacht haben in der Kindheit und Jugend mit den Eltern und viel Leid erfahren haben, die sagen oder die beschreiben es oft so, ja, das war meine Erfahrung und das ist draus geworden. Und du sagst, ja, das habe ich so erlebt, aber guck mal, ja, was ich Tolles daraus gelernt habe.
Ja, also erstmal, das hat natürlich lange mein Leben bestimmt auch, ne, diese Dinge. Da habe ich halt auch gesagt, das kann ich alles. Und ohne zu wissen, dass es damit zusammenhängt. Diesen Zusammenhang habe ich ja erst geschlossen, als ich nüchtern wurde und das Buch gelesen habe und mich mit meiner Alkoholbiografie auseinandergesetzt habe. So, ne? Also Rausch hat halt immer eine wichtige Rolle gespielt in meinem Leben. Ne? Also seit ich eben, wie gesagt, ich hätte auch auf dem Schützenfest anfangen können mit 13 am Scooter. So, ne? Also da sind natürlich meine ersten Suchterfahrungen oder Rauscherfahrungen. Ich habe nicht nur gesoffen, ich habe auch wahnsinnig viel gekifft, gerade so in meiner jungen Erwachsenensein während des Studiums. Weniger gesoffen, tatsächlich viel mehr gekifft. Und ja, also ich habe halt einfach, mein ganzes Leben lang spielte Rausch natürlich eine super wichtige Rolle. Und das ist natürlich umso erschreckender, ne? Ich habe jetzt auch gedacht, als du so angesetzt hast, viele, deren Eltern so Alkoholiker sind, die sagen dann ja, oh Gott, bloß kein Alkohol in meinem Leben. Das wäre ja eigentlich auch eine gute Idee gewesen, dieses Beispiel zu sehen. Und ich habe das ja gesehen und auch gewusst und auch benannt, auch als Teenagerin wusste ich das ja. Aber den Zusammenhang habe ich ja natürlich nicht geschlossen, ne? Ich mich auf demselben Weg befinde eigentlich am Ende. Ne?
Ja, und dieses Phänomen, das erlebe ich hier ja immer wieder. Und das finde ich eben auch so erstaunlich, ja, dass Kinder sehen, oh, guck mal, das ist das, was meine Eltern machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Kinder dann sagen, ich mache das später mal anders. Wobei mein Vater auch relativ viel getrunken hat. Habe ich mir damals vorgenommen, das anders zu machen? Ich glaube nicht.
Ich glaube, da haben viel zu viele andere. Man denkt ja immer als Elternteil, man ist so wichtig im Leben seiner Kinder, aber es sind natürlich auch alle anderen, die wichtig sind. Ne? Also, insofern alle saufen, Kai, weißt du ja.
Ja, das stimmt. Okay, wann hast du denn das erste Mal so richtig dich weggeballert?
Ja, also ich, wie gesagt, es hat immer eine große Rolle gespielt in meinem Leben. Und ich würde aber sagen, eine lange Rolle. Also dadurch, dass ich so leistungsfähig war, habe ich bis zum Schluss total geleistet. Ne? Also was sagt man, hochfunktionale Alkoholikerin. Ne? Also ich habe Sport gemacht, ich habe gearbeitet, ich habe mein Kind versorgt, ich habe hier im Viertel, ne, ganz viele noch diese Führung gemacht neben dem Lehrerjob und viele, ja, politische Arbeit und künstlerische Arbeit und dies und das. Also ne, ich war super produktiv und das kommt ja auch daher, wie gesagt. Und ich muss sagen, ich würde sagen, wenn du mich das fragst, ist es so schlimm geworden, als mein Kind größer wurde tatsächlich oder beziehungsweise als mein Kind da war, dann gab es ja, also konnte ich natürlich nicht, ging es ja nicht so viel zu trinken. Ich habe ja immer in Gesellschaft getrunken. Zu Hause, abends, wenn das Kind im Bett war, nicht alleine getrunken. Und dann war natürlich immer dieses, wenn ich Kind frei hatte, also wenn das Kind bei Oma war oder mein Mann gesagt hat, ja, geh du mal heute zum Fußball und viel Spaß und brauchst irgendwie vor nachts nicht wiederkommen, dann habe ich halt allein losgemacht. Ne? Dann war halt irgendwie, habe ich ja schon vor 13:30 Anpfiff irgendwie 3 Bier im Kopf gehabt. Ne? Und ja, und also dann auch wirklich, wenn ich dann früh müde war oder zu früh betrunken war, kamen natürlich noch Amphetamine oder Kokain dazu, ne, dass ich halt auch wirklich so weit durchhalten konnte, dass ich da auch nach Hause kam, wenn das Kind schlief, ne, also so, dass ich nicht in irgendwelche, also, ne, das war dann immer mehr. Und dann wird das Kind ja aber größer, wie wir wissen, und irgendwie immer leinlos, ne, irgendwann. Also ich würde sagen, da bin ich so ein bisschen in diese Falle getappt, tatsächlich, und habe es dann auch sehr gut verstanden, da weiterhin zu leisten. Also ich habe dann sehr oft schon Sehr früh angefangen zu trinken, also sobald mein Tagwerk sozusagen getan war, ob das jetzt um 16 Uhr oder um 18 Uhr war, so, ne, wenn ich dann Arbeit, Kind versorgt, gekocht abends, dann, ach, ich gehe noch mal raus, ich esse nachher und dann habe ich halt von, weiß ich nicht, 17 bis 21 Uhr mir einen reingestellt irgendwo. In St. Pauli kann man immer irgendwo trinken gehen und immer nette Leute treffen, ne?
Ja.
Genau, und habe so weitergemacht. Und dann war natürlich irgendwann, ja, war mir klar, dass, ja, das kennen wir alle, wenn wir dann anfangen zu googeln, bin ich Alkoholikerin oder nachts, wenn man aufwacht und nicht weiter schlafen kann, irgendwie Podcasts zu hören wie deinen oder andere oder so. Und da sich anfing mit zu beschäftigen, da war halt klar, irgendwie habe ich da so ein Ding mit, ne? Das ist nicht mehr gut, so ist nicht mehr so wie früher. Dann kam Corona und ich habe auch so eine depressive Grunderkrankung und dann ging natürlich nicht mehr rausgehen und saufen und dann habe ich halt auch zu Hause angefangen und ich glaube, ganz viele haben ja während Corona eben auch gemerkt, da ist nochmal mehr dahinter als irgendwie ein Feierabendbierchen oder so, ne?
Ja, also ich glaube, kollektiv habe ich auch schon mehrfach gesagt, mein gesamtes Umfeld hat viel, viel mehr getrunken zu der Zeit, zumindest beim ersten Lockdown, weil es irgendwie so unfassbar war, was passiert. Und irgendwie das für mich und mein Umfeld, kann ich sagen, war das ein Freibrief, irgendwie schon früh anzufangen mit dem Trinken, weil das irgendwie lustig war und weil das gesellschaftlich anerkannt war zu der Zeit. Da war es egal, ob du jetzt um 13 oder 14 Uhr das erste Getränk dir reinorgelst. Ja. Was anderes konntest du ja nicht machen in Tüttelchen, ja. Also das war so.
Ja, wobei ich muss auch sagen, und das hängt sicher auch mit dem Viertel zusammen, wo ich wohne, oder mit dieser Fußballbar, Freundeskreis. Ich habe nie mein Trinken versteckt oder so. Ich habe damit kokettiert. Ich glaube, es war auch ein bisschen falsch verstandener Feminismus, der mich da getrieben hat, ne? Männerräume zu erobern und so, ne? Und dann auch, ja, one of the boys zu sein und da mithalten zu können und sowas alles. Also ich fand mich schön und cool mit einer Dose Bier am Mittag durch die Straßen gehen. Das fand ich eine coole Attitüde tatsächlich. Also,
ja, und da fällt sie auf dem Kiez auch nicht auf, ne?
Auch nicht. Ja.
Nee. Und wie ist denn das? Wie muss ich mir das vorstellen? Du wohnst da 30 Jahre. Du musst ja im Grunde genommen jeden, der sich da regelmäßig auffällt, kennen, oder?
Ja, ist ein kleines Dorf, ne? Ist ja gar nicht so groß, St. Pauli.
Ja, klar.
Und also ich kenne jetzt bei Weitem nicht alle, aber so meine direkte Nachbarschaft oder meine Straßenzüge. Also ich kann nicht zum Supermarkt gehen. Das ist dann wie auf dem Dorf. Da treffe ich 3-4 Leute und werde im Schnack aufgehalten. Ne? Also genau, so ist es schon.
Also ich weiß, als ich Anfang der 90er auf dem Kiez, wenn ich das richtig zeitlich einordne, dann irgendwie ins Mary Lou gegangen bin oder so, da waren die Touristen, die kamen dann aus Pinneberg, maximal Elmshorn, aber mehr war da nicht. Und dass die Leute dann aus, was weiß ich, von Hannover, Bremen, Dortmund, München kommen, um in Hamburg loszuziehen. Das ist, glaube ich, viel später erst gekommen, ne? Oder?
Ja, glaube ich auch. Also die 90er waren ja hier auch noch eine ganz andere Zeit tatsächlich. Mhm. Da spielte ja HIV hier noch eine große Rolle, ne? In der Sexarbeit. Ja. Mit den St. Pauli ist ja ein sehr unkonventionelles Viertel, daher hier wohnen ja auch immer viele queere Menschen und so, ne? Also, und dann war halt dadurch, dass man mit Sexarbeit nicht mehr so viel Geld verdienen kann, haben die ganzen Zuhälterbanden angefangen, Drogen zu verkaufen. Das heißt, hier gab es eine große Drogenszene und Auftragsmorde. Mucki Pinsner, erinnerst du dich noch?
Ja, klar. Ja.
Also das war ja, also das ist die Zeit, wo ich hierher gezogen bin. Deswegen waren die Mieten ja so günstig.
Mhm. Ne? Ja, klar.
Ja. Ja, das war keine gute Ecke hier, ne? Also da sind halt bis ins Pinneberger hierher gekommen. Aber das sieht ja mittlerweile ganz anders aus mit den Musicals und Theatern. Und also, ne, das wird ja ganz anders im Hamburg-Marketing auch verkauft, ne, mittlerweile.
Ja, Ja, klar. Das ist eine riesige Industrie geworden. Ne? Damals war das eben für Hamburger und Zugereiste sozusagen. Und heute ist das eben ja international und ja, naja. Okay, aber das ist doch auch, wenn man ohnehin dem Alkohol oder auch den Drogen, sage ich mal, allgemein zugetan ist, ist das natürlich das Schlimmste, was man eigentlich machen kann auf dem Kiezleben, oder? Das Gefährlichste.
Ja, also oder das halt, geht halt Hand in Hand, würde ich sagen. Ne? Mhm. Oder meinst du es jetzt in der Nüchternheit? Oder das, also,
ich meine, ja, also klar, ich meine, logisch. Zu der Zeit, als du noch fröhlich konsumiert hast, war es natürlich ein Paradies, nehme ich mal an, ne? Weil du ja auch niemals alleine trinken musstest, weil da immer Leute da waren, genau. Ja, und wie ist es, seit wann bist du jetzt nüchtern? Fangen wir mal damit an.
Ich werde meinen Tag noch angucken. Warte, das suche ich nochmal schnell raus. Das habe ich ganz vergessen. 435 Tage. Also seit dem 1.1.23.
Ah, ja.
Geworden.
Cool.
Genau. Und auch nicht aus, ja, oder aus eigenem Antrieb. Ich habe eine Therapie angefangen und der Therapeut, ist ja sehr schwer, einen Therapeut oder eine Therapeutin zu finden, wissen ja alle. Mhm. Und endlich hatte ich jemanden und der hat gesagt, ich nehme Sie hier nicht in Therapie, wenn Sie nicht aufhören mit dem Alkoholkonsum.
Ja.
Und dann habe ich mit ihm ein bisschen gedealt. Erst habe ich natürlich gedacht, okay, ich erzähle dem sonst was, ne? Ich spiele dem halt so einfach vor, war auch eine Option, ne? Und dann habe ich aber, weil ich auch wusste, da ist was, ich habe da ein Ding, habe ich mit ihm abgemacht, 6 Monate. Und habe dann aber relativ schnell, ich hatte vorher schon mal so 4 Wochen aufgehört und also so, ne, ich hatte schon so Pausen gemacht und das war aber immer, fand ich auch immer ganz toll. Und dann habe ich die Luft angehalten und gewartet, bis mein normales Leben wieder anfängt. Mhm. Und dann habe ich aber Anfang Januar gemerkt, boah, bis zum Sommer kann ich jetzt die Luft nicht anhalten. Ne? 6 Monate schaffe ich nicht. Mhm. Ich muss mich irgendwie damit auseinandersetzen und habe dann sehr schnell, naja, wie so viele Podcasts gehört, tolle Bücher gelesen. Und da mal so ein bisschen drauf geschaut. Ne? Das sage ich jetzt auch immer, wenn Leute mich fragen, warum ich aufgehört habe, sage ich immer, wenn man mal raustritt und sich das von außen anguckt, dann kann man nicht wieder anfangen. Also so, ne, dieses ganze absurde, dieses karzinogene Depressivum, was sich alle irgendwie ohne nachzudenken ständig reinschütten, irgendwie irre. Und so war es dann auch. Also es war dann doch relativ schnell klar, dass ich, dass das jetzt für immer ist. Also das war schon während des Januars klar, dass das auch, also dass ich da auch ein Ding mit habe. Ne? Also dass das jetzt nicht auch irgendwie ein Spaß ist, da mal 6 Monate aufzuhören, sondern dass das eben auch biografisch gesehen ein großes Ding ist für mich. Ne?
Ist dir das schwer gefallen?
Also es fällt mir bis heute schwer, so sag ich mal. Es ist jetzt nicht so, dass der erste Monat, na klar, ist der krasser normal, so, ne? Mhm. Aber ich bin da noch lange nicht durch mit, ne? Also deswegen habe ich auch so weit ausgeholt, ja, ne? Weil natürlich alles Dinge sind, die mal damit zusammenhängen. So, ich würde jetzt sagen, das erste Jahr hat jetzt sehr viel damit zu tun gehabt, tatsächlich mich zurückzuziehen, weil das auch die einzige Möglichkeit war, diese ganzen, ja, Psychologie sagt Schema, die ich da erlernt habe, einfach mal zu unterlassen. Nicht die ganze Zeit zu entertainen und mich um alle zu sorgen und alles alleine zu machen und so weiter und überall reinzugeraten und immer alle Aufträge zu erfüllen und alle, ne? Sondern ich habe halt einfach mich total, also bis auf die Arbeit natürlich und Familie und so weiter, aber ich habe mich so aus dem gesellschaftlichen Leben tatsächlich zurückgezogen erstmal und war echt ganz viel. Ja, mein Mann sagt immer, ich habe in meiner Kuhle gesessen, da auf meinem Sofa und habe da irgendwie gehäkelt und alle Serien geguckt, die ich noch nie gesehen hatte, weil ich immer unterwegs war. Super. Aber also das ist natürlich, also finde ich, auch keine Lösung oder so. Das war jetzt beginnt das zweite Jahr. Ich denke, jetzt wird sich dieses Jahr wird anders werden. Aber ich musste halt erstmal dieses automatisierte Verhalten, was damit zusammenhängt halt einfach. Mhm. Ne, musste ich erstmal unterbrechen und so, wofür ich den Alkohol benötigt habe auch, ne, für diese ganze für dieses ganze Verhalten. So, ne? Und ich muss dieses Verhalten ändern. Also ich muss in Gruppen gehen und halt aufhören, diese Dinge zu veranstalten. Ne? Also diese die Bedürfnisse der anderen zu erfüllen und die zu unterhalten. So, ich muss erstmal lernen, da anders reinzugehen.
Aber wie ist denn das? Also, so wie ich das verstehe, war ja dieses, ich nenne es jetzt mal Kiezleben. Also nicht da wohnen, sondern das Nachtleben. Es war ja schon so dein Ding immer, ne?
Ja.
Und jetzt hast du eben gesagt, jetzt, wenn man von außen drauf guckt und sieht, wie absurd das eigentlich ist. Und das ist ja nicht nur das Nachtleben auf dem Kiez, sondern beim Fußball ist es ja genauso. Das fängt ja schon am frühen Mittag an. Kannst du denn da überhaupt noch stattfinden, jetzt, wo du sagst, du hast dich ein Jahr rausgenommen und jetzt willst, also gehst du wieder ins normale Leben rein? Das musst du doch durch eine ganz andere Brille jetzt auch empfinden, wenn du deine alten Kumpis da siehst und siehst, die ballern sich da einen rein und du stehst daneben in der Szene, in der du die letzten 30 Jahre mitgemischt hast.
Ja, also das war missverständlich, weil ich bin schon da gewesen. Also ich bin auch schon weiter, also dadurch, dass ich diesen Beruf habe, bin ich natürlich auch in den Kneipen unterwegs. Ne? Ja. Wir machen natürlich einen Kneipenstopp und ich bin mit Alkohol konfrontiert und so. Und ich gehe auch nach so einer Tour. Das ist ja so eine kleine Bühne, man hatte noch Adrenalin und so, da kann ich auch nie nach Hause auf mein Sofa. Ne? Das war früher natürlich auch immer ein Grund. Trinkgeld ist natürlich immer ein Grund zu trinken. Ne? Auch klar. Und das mache ich auch nach wie vor ganz oft, dass ich danach noch irgendwo hingehe und dann trinke ich da ein Wasser oder ein alkoholfreies Bier oder sowas und gehe dann, aber ich gehe halt sehr viel früher. Ne? Mhm. Also früher habe ich da halt dann kein Ende gefunden. Das ist ja auch eins der Suchtmerkmale. Ne? Ich konnte halt das Ende nicht kontrollieren. Ja. Überhaupt nicht, ne? Also, aber den Anfang und das Ende nicht. Ne? Also wir zum Bier, ja.
Klar. Aber nochmal, wie ist denn das für dich? Also okay, du hast dich größtenteils zurückgezogen, hast aber deinen Job gemacht, der auch da auf dem Kiez stattfindet, im Alkohol, sage ich mal, und deine Gäste, ich weiß nicht, trinken die, wenn ihr unterwegs seid?
Natürlich. Ja, okay.
Und jetzt sagen ja die meisten, die aufhören mit einer Sucht, ich muss den Standort wechseln. Ich gehe nicht mehr dahin, wo das immer stattgefunden hat. Und du lebst da, du arbeitest da. Und das ist genau, also das ist ja dein Leben eigentlich, diese Szene. Wie passt denn das für dich übereinander? Also wie geht das?
Ja, weiß ich nicht. Es ist halt so, wie es ist. Ne? Ich meine, ich bin ja auch in diesen Job jetzt zum Beispiel, bin ich ja ganz bewusst reingegangen. Ne? Ich habe ja meinen Lehrerjob tatsächlich auch beendet, muss ich ja sagen. Ich hätte ja es auch andersrum machen können. Ich hätte ja obwohl in der Schule wird ja auch Alkohol getrunken. Also ich glaube, da weiß ich gar nicht, wie ich das beantworten soll. Also ich finde es ganz gut eigentlich. Ich fand es gut, ich fand es auch gut, ich habe vor 10 Jahren oder so aufgehört zu rauchen. Da habe ich auch versucht, möglichst schnell alle Situationen zu durchlaufen. So, ne? Damit ich möglichst schnell alles einmal ohne Rauchen gemacht habe. Und so ein bisschen bin ich, glaube ich, auch da rangegangen. Und es blieb mir auch gar nichts anderes übrig, ne? Wenn ich arbeiten wollte. Auch da durchzugehen und zu sagen, ich mache jetzt alles, ich mache jetzt einfach alles ohne Alkohol und so.
Okay.
Und das, was das unterschieden hat, war halt, dass ich einfach nach einem Getränk gehe. Ne?
Okay, ja.
Dann in meine Kuhle gehe und ganz viel Ruhe brauche und mich da nicht verpflichtet fühle, auch zu bleiben oder das als mein Freizeitvergnügen zu sehen. Aber ich habe ein ganz tolles Zitat auch kürzlich gelesen von Holly Whittaker nochmal, die ja jetzt in ihrem Buch fragt, was macht sie denn jetzt eigentlich, um Spaß zu haben? Was macht man? Wie hat man denn eigentlich Spaß ohne Alkohol?
Ja,
diese Frage. Und sie antwortet halt, das Ding ist halt, dass normale Dinge wieder anfangen, Spaß zu machen. Also dadurch, dass man seinen Dopaminhaushalt halt wieder so ein bisschen unter Kontrolle kriegt, sind halt einfach normale Dinge, machen halt wieder Spaß. Vorher war man halt immer getrieben dadurch, dass, wann kann ich denn jetzt Alkohol trinken, damit es endlich richtig witzig wird? Jetzt ist aber so, dass ein Buch lesen oder Minigolf spielen oder ins Kino gehen halt einfach auch schon wieder ausreicht. So, ja. Weil das ist Spaß. So, ne? Und man hat nicht mehr, also ich fühle mich nicht mehr so getrieben wie früher. Das habe ich ganz, ganz früh schon in der Nüchternheit gemerkt, dass ich gedacht habe, ah toll, ich bin nicht mehr, ich finde Ruhe. So, das war ganz schön.
Ah ja, Ruhe finden ist ja, glaube ich, auch ein Thema, wenn man Alkohol trinkt, dass die gar nicht eintritt, ne?
Ja.
Oder? Man versucht das Kopf, also bei denen, die jetzt zu Hause trinken, ist es so, man versucht mit dem Alkohol das Kopfkino auszustellen, aber richtig Ruhe kehrt dann ja auch nicht ein, ne?
Kurz, ne? Also das finde ich auch, ich meine, das ist ja auch immer noch das, wenn man so daran denkt, was, ich meine, es ist ja völlig okay, auch Sachen zu vermissen, finde ich. Also ich vermisse zum Beispiel diese, also schon so dieses, also wenn ich etwas vermisse, dann ist es so dieses Daydrinking, ne, irgendwie, also diese alte Harald-Junke-Ding, ne, keine Termine, leicht einsitzen, der ganze Tag liegt noch vor einem, die Sonne scheint und dieses, ne, leicht, ersten Pony-Sekt irgendwie drin. Das ist natürlich ein unfassbar schönes Gefühl, was aber also dann halt einfach immer im Desaster endet. Ne? Also das ist halt, also und das ist vielleicht können das ja Leute machen. Ich konnte das nicht. Ne? Dann in dem Moment zu sagen, oh, das war jetzt schön, jetzt gehe ich nach Hause.
So, ja, ne? Genau. Ja, ich verstehe also, das.
Es gibt ja diesen kleinen Moment der Erleichterung und der Ruhe vielleicht oder Ruhe im Kopf. Also das ist auch was mich natürlich, also das Ding ist ja, wenn man seit man 13 ist, einfach so Gefühle immer reguliert hat mit Rauschmitteln, egal wie. Und dann sitzt man halt plötzlich da in seiner Kuhle und die ganzen Gefühle kommen und können nicht reguliert werden. Das ist etwas, wo ich die Ruhe benötigt habe und auch wo, also... Das finde ich auch immer noch herausfordernd, also Gefühle zu fühlen. Das finde ich irre. Und da bin ich auch noch dran. Also das, die dauern bei mir viel zu lange. Ich suhle mich in denen immer noch und muss noch lernen, die so besser zu verarbeiten. Und ich meine, am Ende, ich habe jetzt auch gehört, da sagte eine, die Gefühle wollen ja nichts. Die kommen und dann die wollen ja nichts von mir. Die wollen halt gut werden und dann gehen sie auch wieder und so. Fand ich ganz gut, so muss ich da mehr rangehen und so. Aber gerade so Frustgefühle, das ist bei mir ein großer, Frust ist bei mir ein ganz großer Suchtdruckmacher. So. Also das ist so, wenn ich frustriert bin, wenn Sachen nicht funktionieren oder so, das ist so ein, da, das passt ja auch wieder in alles, was ich so beschrieben habe. So, ne?
Aber du bist ja so eine Macherin, ne? Das habe ich richtig verstanden.
Ja.
Der müsste doch Frust dich, vermute ich mal, dazu animieren, zu versuchen, das Problem zu lösen, oder?
Ja, aber also dieses Machen ist halt total anstrengend. Ne? Und das macht mein Leben halt total anstrengend und deswegen bin ich so erschöpft und vielleicht auch so depressiv, so immer wieder. Und das heißt, ich muss halt aufhören, so viel zu machen. Ne? Das ist meine Entwicklungsrichtung.
Ja.
Wenn man sein Verhalten dann in Therapie, ich bin ja in Therapie, ich meine, ich habe ja auch gehört, weil ich da in Therapie gegangen bin, wenn dann meine Verhaltenstherapie sagt, ich muss mein Verhalten ändern, ich muss mal Sachen nicht machen. Und meine Idee davon war ja, dann lässt man was und dann erkennt man, andere machen das. Und dann ist das der Therapieerfolg. Leider ist es aber so.
Ich ahne, was kommt.
Dass wenn man was nicht macht, dann passiert es halt nicht.
Das ist frustrierend, oder?
Und das ist für mich sehr frustrierend. Und das ist ein Frust, den muss ich zum Beispiel, also das sind die Gefühle, die ich gerade aushalten muss. Und die aber zu meiner Gesundung dazu führen. Und man irritiert natürlich auch, wenn man immer die Macherin ist und war, dann irritiert man natürlich auch seinen bekannten Freundinnenkreis damit. Ne? Die können das ja gar nicht. Also.
Das wollte ich jetzt fragen. Wäre es eine Idee, vorher zu organisieren, wer das macht, was du dann nicht mehr machst? Funktioniert nicht.
Oh, das ist, also, das, da triffst du jetzt mitten rein. Genau, das ist gerade meine große Lebensaufgabe, sag ich mal so. Mhm. Ja, genau, da bin ich gerade dran.
Okay.
Also, wie gesagt, ich bin, ja. Mhm.
Also, ich, aber das ist
alles erst, also ja. Ich bin so froh über die Nüchternheit, weil die mir überhaupt Fortschritt erlaubt. Also, ich finde vorher, ist ja nicht so, dass ich vorher nicht auch schon mal in Therapie war und so und da dran war und ne, irgendwie einfach, wenn man psychisch krank ist, dann beschäftigt man sich ja auch so mit sich selber, auch saufend, ne, irgendwie. Mhm. Aber wirklich vorangekommen bin ich erst, als ich nüchtern geworden bin. Es ist irre. Mit was für, also auch wenn das jetzt klingt so, oh, ein Jahr und jetzt mal langsam gucke ich mal, wie ich klarkomme oder so, es ist trotzdem irre, mit welchen Schritten ich da gerade vorankomme. So, ich bin echt so super froh. Also ich freue mich, es ist noch nicht gut, aber ich weiß, es wird alles gut. So, das ist ganz schön.
Schön. Mhm. Es klingt ja ein bisschen absurd. Du kannst eine Therapie machen, nur wenn du nüchtern bist. Jetzt sagen ja viele, ich bin nüchtern geworden, weil ich eine Therapie gemacht habe. Ich weiß, dass das System das nicht vorsieht, ja, dass Konsumierende nicht therapiert werden. Das ist, glaube ich, gesetzt in Deutschland. Ja.
Das will die Krankenkasse so.
Mhm. Ja. Aber das, da beißt sich die Katze ja bei vielen ziemlich in den Schwanz, ne?
Also ich habe vorher auch schon Therapien gemacht und habe gesoffen. Also so, ne? Da hat das, vorher hat das noch niemand mir gesagt. Und ich kenne auch saufende FreundInnen, die in therapeutischer Behandlung sind. Ne? Also es wird nicht so umgesetzt. Mein Therapeut war da sehr streng anscheinend.
Ah, okay, verstehe. Aber bist du denn zum Therapeuten gegangen wegen des Trinkens oder? Nee, es war ein anderes Thema. Ah, okay, verstehe. Ah.
Nein, ich war ja auch, also aus der Familie, aus der ich komme oder aus der Klasse, aus der ich komme oder Schicht oder wie auch immer. Mein Vater war arbeitslos und Arbeiter, also arbeitsloser Arbeiter. Meine Mutter war Verkäuferin. Also ich habe auch immer damit kokettiert. Ne? Ich hatte immer so ein, so wie in dieser Serie, so ein Shameless-Gefühl, so ein Gallagher-Gefühl. Ne? Das waren so Leute, mit denen konnte ich mich identifizieren. Ich habe dann immer gesagt, oh, nur weil ich studiert habe, muss ich jetzt Therapie machen, habe ich immer gesagt. Eigentlich würde ich ja saufen. Okay. Also ne, ich fand das auch richtig unnötig, dass mein Therapeut das gesagt hat. Und vorher mein Psychiater auch schon. Und in der psychosomatischen Klinik haben die auch schon gesagt, ich soll aufhören zu saufen. Die hatten mir gesagt, meine Güte, jetzt seht mal zu, dass ihr meine Depression wegkriegt, so, ne, irgendwie. Mhm. Und wollte diesen Zusammenhang einfach auch nicht haben, so, ne, aber der ist natürlich, ey, krass da. Also das habe ich halt auch gemerkt, es ist halt immer schlimmer geworden. Es ist ein Depressivum, ne, also für alle, die an Depressionen leiden, das Scheiden ist natürlich auch eine Selbstmedikamentation, natürlich, ne, deswegen sagte ich auch, während Corona, wir psychisch Kranken, sage ich jetzt mal, wir sind, oder alle Menschen sind ja einen Schritt weiter in Richtung psychische Krankheit gerückt, so sage ich mal. Und die schon psychisch krank waren, die ist es natürlich nochmal schlechter geworden. Und da ist natürlich auch der Alkoholkonsum dann auch hochgegangen. Ne? Mhm. Also, oder die Selbstmedikamentation, sage ich jetzt mal so, ne, in dem Falle. Und genau. Das scheint ja vermeintlich zu helfen, aber es ist ja genau das Gegenteil der Fall. Und ich habe halt auch, ja, zuletzt halt dann auch noch so eine, also ich habe die nicht diagnostiziert bekommen, aber es wurde vermutet, eine Angststörung. Ich habe halt immer größere Ängste bekommen, also Ängste. Ich habe immer Angst um mein Kind gehabt. Wenn der 5 Minuten zu spät vom Fußballtraining gekommen ist, dann bin ich mal schon hier durchgedreht hier und so. Ne? Bin hier auf und abgelaufen, habe zum Fenster geguckt, so richtig irre. Das ist alles weg, natürlich, als ich aufgehört habe zu trinken. Ne? Das habe ich alles nicht mehr.
Das wollte ich also, fragen. Ne,
diese Anspannung. Ne? Ich habe ja auch immer gedacht, ich meine, ich bin auch im Alter von Wechseljahren und so. Ne? Ich hatte ja wirklich auch eine große Anzahl an Möglichkeiten, woher meine Anspannung kommt und mein schlechter Schlaf und sowas heißt, ne? Das war ja, ne? Sind es die Wechseljahre? Ist es die Depression? Ne? Mhm. Sowas. Und dass es der Alkohol war, das war mir ja gar nicht klar. Also das, aber ich finde, das wird einem ja auch nicht erzählt. Also, ne, das, also wurde auch von meiner Frauenärztin nicht abgefragt, zum Beispiel. Die hat, also, der habe ich jetzt erzählt, die meinte, na, nehmen Sie denn Ihre Wechseljahresmedikamentation noch? Wo ich sagte, ey, ich bin noch gar nicht in den Wechseljahren, ich habe einfach nur zu viel gesoffen.
Ja, sehr gut.
Müssen Sie halt auch lachen, so die ganzen Beschwerden, die ich für Wechseljahresbeschwerden gehalten habe, die sind halt weg, ne? Also so, weil ich habe aufgehört zu trinken, ne?
Ja.
Also irre.
Und es ist ja so oft, dass Menschen sagen, oh, ich habe dies Leiden, ich habe das Leiden, ja. Und man sucht nach tausend Varianten. Und in Wirklichkeit ist es oftmals sehr einfach zu lösen, ne? Oder zumindest kann man einen wesentlichen Teil der Probleme vergessen, wenn man einfach nicht mehr trinkt. Wie ist denn das? Aber deine Depression, wenn du die mal von 0, gar keine, bis 10 einordnest, wie war es vorher, wie ist es jetzt? Könntest du das?
Ja, also es hat sich verändert. Ich bin natürlich, habe ich noch depressive Episoden. So, ne?
Ja.
Das wird auch nie weggehen. Also so, ne?
Okay.
Da muss man auch, glaube ich, also ganz klar sagen, ne? Das ist, also das geht nicht weg. Aber sie wird auch nicht mehr jetzt vehement schlimmer. So, ne? Und sie ist halt, also, und ich, wie gesagt, ich bin gerade in Therapie, deswegen sage ich, wir können vielleicht lass uns in 2 Jahren nochmal sprechen oder so, ne? Da ist, glaube ich, was anderes. Wie gesagt, im Moment ist da auch viel Frust we wegen Therapie. Also, ne, das ist ja, Therapie bedeutet ja nicht, dass man die ganze Zeit gebauchpinselt und gut fühlt. Das ist ja eine ganz schwere Arbeit, ne? Also, die eben auch viel Frust beinhaltet und viel, ja, viel Nachdenken und viel, ne, also. Aber also viele andere Sachen, die entstanden sind zuletzt, also diese hohe Anspannung zum Beispiel, ne, die depressive Menschen ganz oft haben, das ist halt weg, weil das kam vom Alk. Also so, ne, diese
Ja.
extreme Nervosität, diese Schreckhaftigkeit, das ist alles weg. Diese Ängste, also das Neurotische ist viel besser geworden. Also, ja, hey, aber das wissen wir alle, es ist natürlich super. Aufhören zu trinken ist echt spitzenmäßig, ne? Also es ist ja, und das ist ja genau das, was du sagst. Ganz viele sagen, ah, ich muss erst, ich kann aufhören zu trinken, aber erst wenn das besser ist,
Ja,
erst
genau.
wenn das besser ist, dann könnte ich aufhören zu trinken. Ich habe noch so viel, das ist ja so schlimm. Das muss erstmal sich bessern, dann kann ich aufhören zu trinken. Und der Schlüssel ist ja andersrum.
Ja.
Also hör erstmal auf zu trinken und dann kann sich auch alles ändern. Wie gesagt, ich spüre ja Prozess erst seitdem. So, ne? Das ist
Aber
schon krass.
das glaubt dir ja keiner.
Nee,
Ja,
nee,
glaubt man
glaube ich
ja,
auch.
also das glaubt ja keiner. Ach ja, du glaubst also, wenn ich nicht mehr trinke, dann wird es mir besser gehen. Dann erledigen sich Dinge plötzlich von allein. Das kann doch nicht sein. Aber es ist ja genau so, ne?
Ja.
Also ich sage ja auch nicht, dass alles gut wird, aber dass, wie du selber gesagt hast, ja, es ist noch nicht alles gut, aber es wird. Ja, also es ist ein Prozess, aber das fängt schnell an, dass man merkt, es tut sich was, ne?
Also es fängt ja irre schnell an. Das habe ich ja gar nicht erwartet. Also das ist im Januar, ne, so Pink Cloud mäßig, dass du da dich so befreit fühlst schon und denkst irgendwie krass. Also so, ne, das ist ja, das geht in Wellen, ne, das ist eine wellenförmige Bewegung der Genesung, ne, irgendwie. Ich habe letztens ein Interview mit Steve O, mit dem von Jackass.
Ja,
Erinnerst du dich noch an den?
klar, klar.
MTV. Der ist ja auch nüchtern, auch schon lange. Sieht super aus. Also irre. Also, und der hat gesagt, dass Suchterkrankung die einzige Krankheit ist, wo man, wenn man sie überwunden hat, dann ist man gesünder als zuvor.
Ja.
Und das fand ich irre. Also, weil, ne, das Weglassen von Alkohol ist ja nicht alles, sondern es ist eben genau, also wie ich auch gesagt habe, das bedeutet, an die Themen ranzugehen, die dich vielleicht dein ganzes Leben schon beschäftigen, die du vielleicht seit deiner Kindheit mit dir trägst und die, ne, vielleicht einfach verbessert werden könnten oder so, ne? Das und die Gründe zu finden, warum man sich berauschen musste. Warum musstest du aus deinem Leben fliehen? Warum musstest du den Tag mit einem Rauschmittel beenden? Was war so schlimm an dem Tag, dass du am Ende dich berauschen musst? Und wenn man das rausfindet, so, ne, und das oder das muss man rausfinden in der Nüchternheit und bessern. Und dann ist natürlich, also toi, 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 wie gesagt. Aber ich bin guter Hoffnung, dass das irgendwann so ist. Also ich
Ja.
finde, also dieses, Ne, beginn deinen Tag so, dass du am Abend nicht saufen musst, oder gestalte deinen Tag so, dass du am Ende keinen Grund hast, dich zu berauschen. Das ist der Schlüssel, ne? Also da daran zu arbeiten, ne? Das, also finde ich, merkt man auch bei vielen, die nüchtern werden, ne? Dass sie schon auch wichtige Schritte in ihrem Leben machen, was auch immer das für einen ist, ob das nur innerlich ist oder auch äußerlich, Jobwechsel oder sonst was, oder toxische Beziehungen beenden oder sowas. Das hört man ja bei vielen, die nüchtern geworden sind. Ne?
Stimmt. Ja, oder auch einfach mal Bilanz ziehen und gucken, ist denn das so, wie ich jetzt lebe, ja, in der Beziehung oder in dem Job, ja. Ist das gut? Kann ich das weitermachen? Genau, und da tut sich denn bei vielen was. Und ich habe mal irgendwo gelesen oder gehört, weiß ich jetzt gar nicht, dass jemand, der aufhört zu trinken, dann auch erst erwachsen werden kann. Und das finde ich ganz spannend. Das passt nämlich zu dem, was du gesagt hast. Ja, also ob man das jetzt so pauschal sagen kann, weiß ich nicht. Aber irgendwo habe ich mal gelesen, dass man auf der Entwicklungsstufe da stehen bleibt, wo man angefangen hat zu saufen.
Und ich auch mal gesagt, ja.
Warum ist das so? Und das hast du ja eben so schön gesagt, weil man dann erst anfängt, gewisse Dinge zu reflektieren, zu überlegen, ja, und dann auch festzustellen, will ich das so, wie ich es bisher gemacht habe, oder will ich es ändern? Das hat man bisher nicht geändert, weil es zu anstrengend war. Und dann kommen eben diese großen Sprünge plötzlich.
Ja, weil man die Gefühle fühlen muss, ne, auch. Also um jetzt nochmal da den Haken zu schlagen, ne, man muss halt, man verändert die nicht einfach, sondern die sind halt da und die wollen halt, ne, gefühlt werden. Und die stoßen dann Veränderungen an. Ich meine, die Gefühle haben ja einen Sinn. So, genau, ne? Wenn wir die künstlich verändern, dann greifen wir halt einfach ein. So,
ne? Ja, und sie verändern sich ja nicht, du drückst sie einfach nur weg. Ja, also wenn jemand traurig ist, weil die Kindheit so schlimm war, ja, und das wegsäuft, dann ploppt das halt irgendwann wieder auf. Das verschwindet.
Das ist das Schlimmste, ja.
Die Vergangenheit verschwindet ja auch dadurch nicht, durch das Trinken, sondern im Gegenteil, das wird dann eher schlechter.
Ja.
Finde ich ganz spannend. Wie hat denn, also zwei Dinge. Zum einen würde ich gerne mal wissen, wie hat denn dein Mann das erlebt, auch deine Erkenntnis, dass du aufhören musst mit dem Trinken? Wie hat er das erlebt und begleitet? Und B, dein Umfeld, also dein Kiez-Umfeld, Fußball, Arbeit, Kneipenfreunde, wie war das?
Ja, also zu meinem Mann muss ich erstmal sagen, das ist ja der psychisch gesundeste Mensch, den ich kenne.
Okay.
Der wirklich mit, also toll, ein toller Mensch, der auch so, also der trinkt halt echt ein Bier. Geht er nach Hause, ne? Vielleicht zwei. Und er raucht auch zwei Zigaretten einmal in der Woche. Ne? Also das ist echt irre. Ja, der hatte tatsächlich, also meine Feierei, der hat mich so feiernd, hat er mich geliebt. Ne? Mhm. Also der mochte das voll gerne, wenn ich so, der mag halt auch, ja, emanzipierte Frauen, ne, oder so, der mochte das auch, der fand, hat das auch falsch verstanden, diesen Feminismus und so, ne, dieses, der hat das immer sehr unterstützt und war dann natürlich erstmal, also auch bestürzt, dass ich das so problematisiert habe, ne, weil für ihn war das auch immer, ja, auch ein Moment, wo seine, ja, vielleicht depressive Frau halt einfach locker lässt, ne, sondern auch von außen sieht das natürlich auch super aus, ne, so, dass man denkt, ah ja, in dem Moment ist sie ja total gelöst und gut, so, ne, das, ja. Also insofern, der findet es natürlich auch super interessant, alles, was ich mal, also erzähle, auch diese ganzen, ne, die Erkenntnisse über Alkohol findet der natürlich auch, sieht der natürlich jetzt auch. Der, ja, der will einfach, dass es mir gut geht. Also es hat ja, also dieser Prozess hat auch in unserer Wohnung zum Beispiel dazu geführt, dass ich unbedingt ein eigenes Zimmer wollte, weil ich Rückzug wollte. Das heißt, wir mussten hier ein bisschen was umbauen und so weiter. Und ich musste halt einfach meine Abende alleine verbringen hier zu Hause, ne, irgendwie, das ist natürlich auch, aber das alles, also der ist voll auf meiner Seite und der super, so, ne, also nicht grundsätzlich, wir sind 20 Jahre zusammen,
ja,
also ich könnte jetzt auch andere Sachen erzählen.
Da frage ich jetzt nicht nach.
Nee, brauchst du nicht. Aber so, das war toll. Also, ne, da ist er ganz toll.
Aber nochmal, du hast gesagt, vielleicht habe ich das falsch verstanden, dass er das interessant fand, wie du das problematisierst, das Thema. Also hat er, war er erstaunt darüber, dass du gesagt hast, hey, das ist für mich ein Problem?
Nee, eher das gesellschaftliche Problem. Also so, ne, die ganzen Sachen, die hier, ja, wie das gesellschaftlich verhandelt
Okay,
wird, Alkohol und
ja, okay.
Trinken. Also ne, diese ganzen,
Ja.
allein das Wort, ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, dieses Wort Alkoholikerin oder Alkoholiker, was ja der Person die Schuld gibt, die trinkt. Ne? Alle Menschen können super mit dieser Substanz umgehen, nur die, also dann gibt es welche, die können das nicht, die sind nicht
Genau.
stark genug, das sind die Alkoholiker. Also, ne, so diese ganzen Dinge, die ich, was ich gesagt habe, wenn
Okay,
man
verstehe,
raustritt und von außen drauf guckt,
ja.
dann wird das, also das findet er auch alles sehr interessant. So,
Okay,
ne?
ja.
Das
Okay, das hat
meinte
nichts mit dir als Person zu
ich.
tun.
Nee, das hat
Da
nichts
denkt,
mit mir.
wieso machst du da jetzt ein Problem draus? Sondern, nee, okay, dann habe ich das falsch
Nee,
aufgenommen.
ist gut, dass du nachfragst. Ja, ist ja gut.
Okay.
Genau.
Und
Und mein Umfeld ist natürlich schon erschrocken. Also es gibt auch Freundinnen, vor allen Dingen, die, also ich glaube, dass ich auch Leute enttäuscht habe. Und ich hätte, glaube ich, als Trinkerin, wenn da welche von meinen, ich würde jetzt heute sagen, Konsumfreundinnen oder Freunden gesagt hätten, ich habe jetzt aufgehört zu trinken. Also eine weniger, wo man mal kurz eine Nachricht schicken kann, nachmittags um 4. Hä, wie sieht's aus? Treffen wir uns Bierchen oder so, wenn die wegfällt und das ernst meint, also wirklich ernst meint. Ich hatte eine Freundin, die hat am Anfang, da habe ich gesagt, ich trinke jetzt 6 Monate nicht wegen der Therapie und ich war ganz, ich habe geweint, als ich das so meinen Freundinnen gesagt habe. Wir saßen so zusammen in der Kneipe und habe gesagt, ich muss jetzt aufhören, 6 Monate und es fällt mir, ich habe Angst, ne, irgendwie und schrecklich langweilige Zeit und fürchterlich und oh Gott und so, wie soll es nur gehen? Und dann hat sie mich umarmt und hat gesagt, wenn du cheaten willst, ich bin jederzeit für dich da.
Okay.
Ne, also so, das hat natürlich, also da auch, also da habe ich viele enttäuscht, glaube ich auch. Und es ist natürlich auch als nicht trinkende Person, für die, die vorher damit kokettiert hat und die das immer cool fand und so, ist man natürlich auch ein Affront. So, ne, das ist schwierig, glaube ich, für manche dann, mich da sitzen zu sehen und ein Wasser nach dem anderen vielleicht zu bestellen oder also es ist ein Hin und Her. Mal so, ich fühle mich mal so, mal so. Ich glaube, es ist auch eben mal so, mal so. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich sage, dann um 10, ich gehe jetzt nach Hause und stehe auf vom Tisch und so, ich will nach Hause, ich will mal, ne, irgendwie Serie gucken oder so, dann denke ich, dass einige denken, ach Gott, die Arme. Ja. Muss jetzt in ihr trauriges Zuhause und ich denke ja in dem Moment, hey, geil, endlich Ruhe. Ja, also das ist natürlich, das finde ich auch scheiße. Da, also wenn ich die, bei der Vorstellung fühle ich, finde ich, das finde ich doof, wenn die mich bemitleiden. Also so,
Ja,
ne, das
klar, voll.
mag ich nicht. Aber es ist auch andererseits, also ich habe auch 2 Freundinnen, die auch aufgehört haben nach mir. Natürlich voll cool ist. Also, und die sind natürlich auch total wertvoll. Und das finde ich schön und so, ne?
Bist du heute noch, wenn du losgehst, bist du noch lustig oder bist du eine traurige Nudel geworden?
Ich bin noch ziemlich lustig, ja. Ich
Ich frage deshalb, weil also ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, dieses Enttäuschtsein, weil das habe ich auch schon erlebt, ja, dass Leute enttäuscht sind, weil man selber nicht mehr trinkt. Wo ich mich jetzt frage, wo wir sprechen, warum ist das eigentlich so? Weil du bist dieselbe, ja. Du animierst jetzt niemanden zum Trinken und du trinkst nicht mehr mit. Aber du bist ja noch da und du bist genauso lustig, nehme ich mal an, wie vorher. Und du bist noch genauso die gute Freundin.
Ja, ich glaube, weil da wird ein Teil in denen angesprochen, von dem sie wissen, dass Alkohol eigentlich scheiße ist. Es ist so ein bisschen wie mit Vegetarierin sein oder Veganerin sein oder so, dass man immer wie das schlechte Gewissen am Tisch sitzt.
Ja.
Alle wissen, dass das eigentlich nicht gut ist für die Umwelt, für die Tiere, für die, also so, ne, so. Und der, wenn da denn eine sitzt, die das nicht macht, dann haben wir immer alle einen schlechten. Ich glaube, es ist beim Alkohol genau das Gleiche. Wenn da eine sitzt, die nüchtern ist, dann spricht die immer, und die auch witzig ist, dann spricht die immer genau diesen Punkt an, der vielleicht zum, also, ne, zumindest bei den Leuten, die vielleicht auch selber das problematisch erachten, ja, im Grunde, ne? Würde ich mal sagen. Daran liegt es so ein bisschen.
Das
So.
Spiegelverhalten, ne?
So, ne, die trinkt jetzt schon seit, was krass, die hat schon über ein Jahr nicht getrunken, so wie.
Und wie
Und
schön
lebt
wäre es
noch.
doch zu sehen, dass.
Lebt noch.
Ja, genau. Und wie schön wäre es doch zu sehen, dass sie jetzt doch wieder trinkt und es auch nicht geschafft hat.
Genau, ja, ich glaube auch. Ja, genau. Ja, genau. Endlich wieder bei uns. So,
Hast du
ne?
denn, hast du in deinem Umfeld, bevor du jetzt aufgehört hast, gab es da Leute, die nichts, also jetzt mal abgesehen von deinem Mann, die nichts oder nie getrunken, also oder wenig getrunken haben?
Sehr wenige. Und wenn, dann nehme ich die erst jetzt wahr. Also das ist
Ja.
ja, das ist interessant. Also, ne, wer alles nichts trinkt. Also
Ja.
ich habe auch, also ich will es jetzt nicht laut sagen, weil ich gar nicht weiß, wie sehr der dafür ist, aber es gibt einen Wirt auch von einer sehr bekannten St. Pauli-Kneipe, der nüchtern ist. Ne?
Okay.
Also so, wo ich auch dachte, hä, krass, irgendwie, wie kann man hier arbeiten? Oder auch Barkeeper oder so, ne? Die arbeiten und nichts trinken. Das ist mir vorher, ist mir das natürlich nicht aufgefallen. Ne? Kann ich auch sagen. Also es ist schon, es ist gar nicht so unüblich. Ich habe ja auch eine süße Instagram-Seite. Guck mal, ich kann ja mal ein bisschen Werbung machen.
Ah,
Die heißt
ja.
Super St. Pauli. Wir haben so
Oma St. Pauli.
250
Wow.
Follower. Das ist noch ganz klein. Wir machen so Content. Wir gehen so in die Kneipen und gehen immer rein und sagen, hallo, wir würden gerne was Alkoholfreies trinken. Und wie die reagieren.
Ja.
Also
Ah.
ein bisschen auch nette, also ich sage mal eher vielleicht Anwohner in Kneipen, aber wir sind auch manchmal auf der Reeperbahn unterwegs und so und zeigen dann, was man dort Alkoholfreies trinken kann. Und es gibt halt solche und solche. Also wir haben auch schon, genau, manche sagen Apfelschorle, Wasser, wissen gar nicht, was sie sagen sollen. Ne? Und wir haben aber auch wirklich tolle Cocktails, also alkoholfreie Cocktails schon angeboten bekommen und interessante Brausen und so, ne? Also
Okay.
es gibt schon eine Bewegung dahin. Also es gibt oder es gibt Kneipen, die das erweitern wollen, muss man ganz ehrlich sagen. Also man, ja.
Das finde ich gut. Ist ja auch wichtig, ja, wenn ich sehe das ja auch so ein bisschen als Mission oder habe ja auch die Hoffnung, dass wir irgendwann mal in einer Welt leben, in der ungefähr so viel getrunken wie geraucht wird. Ja, so, also weil sich das so wahnsinnig verändert hat in den letzten 20, 30 Jahren, wie viel weniger jetzt geraucht wird. Wenn wir das beim Alkohol auch erleben dürfen, dann wäre das schon sehr schön, finde ich.
Ja, ich glaube, dass das nicht funktioniert. Also ich glaube, dass dann die Gastronomie, also ich würde es mir wünschen. Ich will denselben Wunsch wie du. Aber ich hatte tatsächlich im letzten Jahr mit einer Freundin, oder wir hatten so überlegt, dass wir eine nüchterne Party veranstalten. Sie hat so eine, sie ist so verantwortlich für, sie ist auch nüchtern und ist so verantwortlich für so Partys, die sie arrangieren. Und haben wir gedacht, wir machen eine nüchterne Party, vielleicht mit auch Bands, die nüchtern sind, ein kleines Konzert oder, ja, also so. Und das Problem ist halt, die Leute saufen dann halt nicht. Und ich meine, Leute, die nicht saufen, die trinken halt ein Wasser und zwei alkoholfreie Biere. Und
Vom Leben.
mit denen machst du halt kein Geld, ne? Das ist das Riesenproblem, ne? Dann musst du vielleicht einen hohen Eintritt nehmen oder so. Es rentiert sich halt leider einfach nicht. Also zumindest in Party. Ich glaube, so in der Gastronomie, also so mit Essen und so, ne, da ist es kein Problem. So, da geht das schon, wenn man so eine statt einer Weinbegleitung vielleicht echt mal eine gute alkoholfreie Getränkebegleitung. Ne? Also das gibt es ja zum Beispiel noch kaum. Ne? Also, dass man dann sagt, ja, ne, man kriegt zu jedem Gang vielleicht einen tollen Wein, einen anderen. Aber so, dass jemand sagt, ich habe hier auch noch ein alkoholfreies Getränk dazu, wie sagt man, sommeliert, keine Ahnung, wie da die Fachsprache ist. Also, ne, das gibt es ja noch gar nicht. Ich glaube, da würde das funktionieren, aber so.
Ja, ich weiß, als ich schwanger war, ja, als meine Frau mit unserem ersten Kind schwanger war, da waren wir mal essen, schick in der Hafen City und hatten so ein Menü gebucht. Dann sitzen wir am Platz und dann sagte er, hier wollt ihr beide begleitende Weine? Und dann habe ich gesagt, ich ja, meine Frau nicht, die ist hochschwanger, ja, wie man sehen kann. Und dann hat er gesagt, überhaupt kein Problem. Ich habe hier eine ganz tolle Auswahl, wenn du willst, an Säften. Es gibt zu jedem Gang einen anderen Saft.
Ah, cool. Ah, guck mal.
Ja, und dann hatten wir beide die gleichen Gläser. Ja, ich hatte den Rotwein und sie hatte halt, was weiß ich, Himbeersaft oder sonst irgendwas. Das fand ich total nett. Das war wirklich...
Das ist auch cool.
Ja. Wir haben uns echt gefreut. Und dann, also es ist jetzt lange her, aber ich freue mich da immer noch drüber, weil der da auch so also waren wir vielleicht nicht die Ersten, ja, aber so spontan und souverän mit umgegangen ist. Mit dem
ja, Ding. Voll cool. Ja, also das glaube ich nicht, das ist nicht üblich unbedingt. Also, ne?
Das war da.
Also da, wie gesagt, aber ich glaube so dieses, also, und das ist ja auch, das checkt man erst in der Nüchternheit. Ich habe ja gedacht, in der Kneipe geht's um Austausch, um Stadtteil, um Aktivismus bei mir auch. Ne? Ich habe tolle Sachen geplant in der Kneipe. Ich will es jetzt auch gar nicht runterreden oder so, ne? Aber vielleicht auch in meiner Persönlichkeit, dass ich da vielleicht auch aus Schnapsideen was gemacht habe oder so mit den Leuten zusammen war, die das auch umgesetzt haben dann vielleicht. Ne? So. Ja. Aber am Ende, wenn man nüchtern wird, dann merkt man, es geht in den Kneipen halt ums Trinken, ne?
Ja.
Und um nichts anderes. Ach, guck mal, und ich habe vorhin, hast du so eine Frage gestellt, da habe ich noch gedacht, ich hatte es erlebt, oder ich habe es schon öfter erlebt, dass ja auch beim in der Kneipe sitzen, sich gegenseitig so ja auch zugesprochen wird. Also ich mache mal ein Beispiel. Es war ein Bekannter von mir, saß da und erzählte mir von seiner schlimmen Saufnacht und wo er am Ende gar nicht mehr wusste, dass er noch in dieser Kneipe war und dass seine Freundin ihn abgeholt hat und so und krass und wie verkatert er am nächsten Tag war. Und das wurde mir halt so erzählt und dabei wurde halt so gelacht, also so, ne, es war halt eine gute Geschichte, eine fast, weißt du, ich wusste überhaupt nicht mehr, ich wusste gar nicht, dass ich hier war und so.
Ja,
und
ja klar.
Und es ist natürlich dann so ein Code unter Trinkerinnen, dass man da so gemeinsam drüber lacht und vielleicht auch selber noch eine Geschichte erzählt, ne, so, dass, also ja, oh, ich letzt auch, ne, so, und dann wird das so, dann ist das okay, also so, ne, da wird sich gegenseitig, ne, bezeugt, es ist in Ordnung und witzig.
Ja.
Und ich habe gemerkt, in dem Moment, also es habe ich konnte nicht lachen. Ich habe mir echt so gedacht, so, wow, irgendwie, ne, so. Und habe so ein bisschen gegen diese gesellschaftliche Konvention verstoßen und habe nicht gelacht und habe auch gemerkt, wie irritiert er darüber war, weil das konnte er mit mir immer eigentlich, ne, dieses Abchecken, so, ne, ist alles in Ordnung, ne, ist alles, alles okay. Und das ist natürlich auch, was du als nüchterne Person in diesen Räumen anrichtest, sag ich mal, ne? Dass die halt, die sich das nicht mehr abholen oder konnte er in dem Moment bei mir nicht abholen oder so. Ich meine, muss ich sagen, das kann ich und will ich zum Beispiel, das hatten wir eben im Vorgespräch auch, ne, mit den Gästen auf meinen Kiez-Touren oder so, ne? Das will ich niemals machen. Ne? Also dazu ist das ist ein Entertainment-Beruf.
Ja.
Ne? Also da, ich kann denen da jetzt nicht ihr Bierchen versauen. Und ich weiß ja auch gar nicht, ob die problematisch trinken oder nicht.
Nee.
Ne? Die sind im Urlaub, die sind jetzt auf St. Pauli, jetzt wollen die natürlich was trinken und so. Ne? Ich mache da super Stimmung. Ne? Also wenn die mich fragen, warum, ich mache fast immer einen Kneipenstopp auch und trinke dann meistens ein alkoholfreies Bier, manchmal eine Cola. Wenn die mich fragen, warum ich jetzt nicht mittrinke, es kommt regelmäßig, was ist mit dir los? Ne?
Ja.
dann sage ich immer, den Spruch habe ich aber auch geklaut, sage ich immer, wenn ich jetzt ein Bier trinke, dann gibt es in ganz St. Pauli nicht genug zu trinken für mich.
Ja.
Und das stimmt natürlich. Aber es ist auch lustig. Und es wird also besänftigt natürlich in dem Moment die vielleicht ein Problem haben, mit die problematisch trinken, besänftigt das natürlich auch und sagt, ah, eigentlich ist sie eine von uns.
Mhm.
Ne? Nur im Moment ist sie noch auf der Arbeit und so, ne? Und das, also, und das ist ein guter Spruch in dem Moment, weil ich halt einfach weiß, so dass das sind meine Gäste und die sollen eine gute Zeit haben. So, ne? Die haben dafür bezahlt, eine gute Zeit zu haben.
Ja.
Und ich würde denen das auf die Art nicht versauen. Ich rede vielleicht manchmal anders, jetzt gerade, ich sag mal, über so Kneipen wie, ne, wer mal in Hamburg war, der kennt vielleicht den Elbschlosskeller oder den Goldenen Handschuh. Mhm. Das sind ja wirklich harte Kneipen für Suchterkrankte, die da täglich sitzen und also wirklich schlimm sich intoxikieren. Also so, ne? Und da rede ich ein bisschen anders drüber, tatsächlich als früher noch, glaube ich. Also, dass ich sage, da muss man das abkönnen, dass da so krasse Suchterkrankte sitzen, sowas sage ich denn, ne? So,
okay.
Früher vielleicht ein bisschen anders erzählt, ne? Aber ja, das so, das, was sich vielleicht verändert hat dann an meiner Arbeit. Im Stadion gehe ich immer, da wenn ich Stadiontouren mache, gehe ich immer zu einem alkoholfreien Getränkestand im Millantor-Stadion. Da ist so eine Gruppe weiß-braune KaffeetrinkerInnen, so, das sind so AbstinenzlerInnen, die haben da einen Antrag gestellt auf einer Mitgliederversammlung und haben da einen alkoholfreien Getränkestand jetzt im Stadion. Da habe ich meine Route, habe ich verändert, damit ich da vorbeilaufe im Stadion und das erzählen kann. Also ein bisschen habe ich da alles verändert, so, ne? Aber ansonsten nicht viel.
Ja, ich habe letzte Woche mit einem gesprochen, wenn dieses Gespräch rauskommt, ist das schon gelaufen. Der ist bei Union Berlin.
Ja, okay, schön.
Und der sagte nämlich, dass ihr bei St. Pauli auch so eine, ich weiß jetzt nicht, also so eine Gruppe habt von nüchtern lebenden Menschen.
Ja, und Union Berlin nämlich auch, ne?
Ja, ja, genau. Da ja, ist genau. Er drin, ja, und sagt es super, weil die nehmen sich dann auch derer an, die vielleicht gerade erst nüchtern werden wollen, ja. Und sagt, wir begleiten dich mit ins Stadion und sorgen dafür, dass dir nichts passiert. Und sowas habt ihr auch?
Ja, die weißbraunen KaffeetrinkerInnen sind das.
Ach, das sind die, okay, okay.
Genau. Ja, also ich habe da noch keinen Kontakt zu denen geschlossen, weil die stehen auf der falschen Tribüne. Okay. Ich stehe auf der anderen Tribüne tatsächlich. Mhm. Ich habe auch also wirklich großes Glück mit meinen Freundinnen. Also die eine, die da mit mir steht, die ist auch nüchtern geworden mit mir, wie gesagt. Mhm. Die andere war jetzt die ganze Zeit schwanger. Oh. Genau, das war natürlich ganz gut. Und irgendwie hat es die anderen auch dazu oft die haben auch oft dann alkoholfreie Alternativen getrunken, vor allen Dingen mittags. Also wo ich mich schon gefragt habe, war ich das eigentlich, die hier alle immer zum Saufen verleitet habe, schon mittags? Oder
ja.
Nein, so, ne? Aber da habe ich Glück gehabt und auch genau einen guten Rückhalt. Also so fußballmäßig ist alles super. Abends, bei den Abendspielen merke ich das natürlich. Da saufen halt alle, klar, also auch viel mehr. Aber ich finde es toll beim Fußball. Es gibt richtig viel Dopamin. Also, naja, seit ich nüchtern geworden bin, spielt der FC St. Pauli auch richtig gut.
Ja.
Vielleicht gibt es da ja auch einen Zusammenhang.
Das habe ich bei dem anderen Kollegen ja auch gesagt, ja, er wird nüchtern und Union Berlin spielt Champions League, ja. Habe ich einen kleinen Zusammenhang gesehen, aber bei dir ja auch, ja klar. Ja,
vielleicht stimmt das ja.
Aber Dani, triggert dich das denn, wenn du jetzt deine Kiez-Tour machst, wenn du abends vielleicht Freunde triffst, wenn du im Stadion bist, triggert dich das? Und wenn ja, wie sehr, dass die alle oder viele da weitersaufen?
Ja, also wenn es mir schlecht geht, ne, dann ja. Also dann, also manchmal schon. Aber meistens nicht. Ich bin doch echt extrem überzeugt von dem davon. Und also ich, wie gesagt, es ist nicht alles, noch nicht alles richtig gut, aber ich bin halt einfach unfassbar davon überzeugt. Bei allen, also ne, diese 14 Monate haben so viel verändert und auch nur, vielleicht auch nur an Erkenntnis erstmal und gar nicht so an Umsetzung oder so, ne? Aber ich bin einfach fest davon überzeugt, dass ich auf dem richtigen Weg bin, so dass ich das auf gar keinen Fall kaputt machen will. Und ich habe sehr lange tatsächlich gestruggelt mit dem Nichtrauchen, muss ich auch sagen. Es hat sehr lange gedauert, bis ich tatsächlich Nichtraucherin geworden bin. Also es ist jetzt schon 10 Jahre, wie gesagt, aber und es war immer diese eine Zigarette. Und ich kann da eine gute Verbindung zu aufbauen. Ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt ein Bier trinke, ne, also dann, also es, und ich will es jetzt gar nicht so, ich finde dieses Drama als ehemalige Alkoholikerin, ich sage das jetzt einmal bewusst, das Wort, ne, steht man immer mit einem Fuß am Abgrund und wenn man nur mal einmal falsch Tiramisu isst, dann ist alles vorbei und man muss sofort in die Suchtklinik und so, ne. Das halte ich, das gibt es sicher. Ne? Da will ich jetzt gar nicht jemandem absprechen, dass das für manche so ist. Aber ich sage mal, ich glaube, für die meisten, also ne, weiß ich nicht, ob das so schlimm ist. Für mich ist es nicht so. Aber trotzdem weiß ich, wenn ich jetzt ein Bier trinke, dann trinke ich in 2 Wochen noch mal eins. Und dann trinke ich in 3 Jahren. Und dann, also bin ich so oft wieder Raucherin geworden und dann wieder auf meinem Standard gewesen, so, ne? Das dauert ein halbes Jahr, dann ist das Ganze dahin. Und genauso wird es mir mit Alkohol auch gehen. Deswegen bin ich da, glaube ich, durch dieses, ja, dass ich schon vorher mal Nichtraucherin geworden bin, schon gut vorbereitet.
Ja, das ist
Ich
gut.
habe auch ein gutes Buch gelesen, auch von Holly Whittaker, die auch sagte, dass man sollte eigentlich, wie man Nichtraucher und nicht Raucher und Nichtraucher sagt, sollte man auch Trinker und Nichttrinker sagen. Also weg von diesem, ne, da gibt es eine Grenze, die man übertritt und dann ist alles vorbei. Nein, man ist Trinker, so, oder man ist Nichttrinker, so, genau wie bei Rauchern und Nichtrauchern, so einfach. Das würde schon vieles, genau, also vieles
Ja.
erklären.
Wobei ich glaube, diese Grenze kannst du nicht so scharf ziehen beim Trinken, weil es ja Menschen gibt, die mal was trinken, siehe dein Mann, ja. Der ist Nichttrinker, aber er trinkt was. Beim Rauchen ist es, ja gut, da ist dein Mann auch ein schlechtes Beispiel. Aber ansonsten kenne sonst eigentlich, ja, wirklich eigentlich, muss ich sagen, nur Leute, die rauchen oder die gar nicht rauchen. Also so
Es
ein
ist, ich glaube auch,
bisschen,
es
die ein
hinkt
bisschen
ein
schwanger.
bisschen,
Aber es ist die Ausnahme.
aber es ist, ich finde es. Ich finde es nicht so quatschig, also weil ich kann das, konnte da ganz viel auch verbinden. Also auch, ich meine, wie irgendwann Zigaretten halt wirklich total, also es dauert bei Zigaretten ewig, finde ich, ne? Also richtig lange. Ich fand es fürchterlich. Ich finde, aufhören zu rauchen fand ich viel schlimmer als aufhören zu trinken. So von der, also vom Suchtdruck her. Vom Suchtdruck war das schlimmer. Ich finde jetzt von der Auseinandersetzung mit eben mit, ja, was ich schon gesagt hatte, mit Leben, aus dem Leben fliehen und berauschen, das hast du ja beim Zigaretten nicht. Das ist natürlich größer, aber ich finde den Suchtdruck nicht so stark wie beim Zigaretten, fand ich viel schlimmer, den Suchtdruck.
Ja, das
Aber
Problem beim,
also es ist individuell alles, ne, glaube
ja,
ich.
das Problem beim Rauchen ist für viele, dass ich sage mal, da hast du plötzlich 2 Hände über, ja, weißt gar nicht, wohin damit. Und rauchen kannst du halt auch in viel mehr Situationen als trinken. Ja, du kannst morgens an der Bushaltestelle stehen, eine rauchen, dann ziehst du dir kein Bier rein normalerweise. Ja, also rauchen kann man immer und überall. Und das größte Problem, was ich erlebe jetzt mit meiner Hypnose, ist, dass die Leute mit dem Rauchen etwas verknüpfen, ja. Ich rauche eine und habe Pause. Ich rauche eine und habe es mir verdient, weil ich, weiß ich nicht, einmal ein- und ausgeatmet habe oder so. Es gibt ja die verrücktesten Geschichten. Oder ich trinke einen Kaffee und dazu gehört immer eine Zigarette. Also diese Verknüpfung, das ist das, die muss man auflösen. Beim Alkohol eben anders. Ja, Alkohol wird getrunken, wenn man losgeht oder wenn man, Das sind andere Verknüpfungen, die nicht so stramm sind wie beim Rauchen, glaube ich.
Weiß ich nicht. Ich find's nicht so, also für mich war es nicht so doll und das, also wie gedacht, ne? Ich glaube, für die meisten schon, aber ich finde es nicht schlecht, das mal so rumzudenken. Also, ne,
Ja.
da auch mal zu sagen, ne, das ist also, und das auch so ein bisschen von dieser, ja, von diesem Drama runterzuziehen. So, ne?
Ja,
Das ist
finde ich
halt,
gut.
also
Ja.
Zigaretten machen süchtig, Alkohol macht süchtig.
Ja, ist so. Das
So,
stimmt.
ne? Und das halt einfach auch zu sagen, Alkohol ist nicht eine harmlose Substanz, die man hin und wieder mal machen kann. Es macht einfach irgendwann süchtig. Irgendwann macht es knack und dann ist es soweit so, ne? Und dann hat man den Salat.
Wie ist das
Also.
mit deinem Sohn? Mit 15 trinkt der Alkohol?
Ah, es ist super interessant gerade. Er war ein bisschen ärgerlich. Also er hat da, glaube ich, auch mal sowas gesagt wie, oh Mann, jetzt kann ich gerade bald trinken und jetzt hörst du auf. Also es war so, also der, ich finde ihn richtig gut. Also wir hatten es jetzt auch gerade kürzlich, sein 16. Geburtstag ist jetzt im Sommer, also ist noch hin. Meine Freunde haben schon gesagt, oh, ist am Wochenende und wir können da alle zum Saufen kommen und so. Und er ist da, er findet das nicht gut. Also ich weiß, dass er geht auch ins Stadion und die kriegen alle Bier. Ne? Also er hat auch gesagt, dass er da schon dran getrunken hat, also kein ganzes getrunken, aber er nippt dann dran und er hat auch jetzt schon einen Joint in der Hand gehabt und so weiter. Ne? Also es ist aber süß, er erzählt das auch alles. Ne? Das ist irre, finde ich. Deswegen bin ich da auch ja ziemlich sicher, dass ich da auch alles weiß, so, ne? Weil er mir sowas auch alles erzählt. Ich sage dann immer, na, wie ist es denn und wie fühlt sich's an und so. Aber da sagt er immer, es ist viel zu wenig, als dass ich sowas sagen könnte. Ne? Ist eine schwierige Kiste. Also dadurch, dass das Vertrauen so groß ist zwischen uns, sage ich halt immer, mach es, wenn du dich gut fühlst, wenn da die richtigen Leute sitzen und du das Gefühl hast, ich bin hier sicher, dann mach es halt, ne? Wenn du das findest, so, ne? Weil, was soll ich dazu sagen? Also ich kann auch nur von mir berichten, kann sagen, du, bei mir ist es schiefgelaufen, so. Ich bin halt einfach irgendwann, ich habe ein Suchtproblem gekriegt davon. Und das hat, sieht er ja auch. Und da muss er jetzt auch umgehen, ne? So.
Ja. Ja. Okay, also deine Geschichte kennt er und weiß, deine Geschichte kennt er und weiß, ja, dass du nicht mehr trinkst.
Ja, ja.
Ja, ja, und verbieten würde sowieso nichts bringen, ne? Also, ich meine, du bist nicht immer dabei, wenn er im Stadion ist oder nachmittags sich mit seinen Kumpis trifft.
Gar nicht, schon lange nicht mehr dabei im Stadion. Ja, 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 peinlich.
Ja, genau.
Ja. Nee, das schon, also deswegen bin ich auch sehr froh, weil ich genau dieses Thema jetzt natürlich da von einem ganz, von einem super Standort aus mit ihm drüber reden kann, ne? Also ich, wie gesagt, man kann eh nichts, also jetzt sag ich mal als Pädagogin auch, kannst eh nichts mehr erziehen, ne? Du kannst irgendwie erziehen bis 12 und danach kannst du nur noch beobachten, also so, ne? Und Kontakt bleiben, also da noch zu zerren und noch irgendwie zu meinen, man könnte da noch irgendwas nochmal richtig stellen, also da kann man eigentlich nur noch abwarten. Mhm. Es läuft so, ne? Dafür sind alle anderen Umstände viel zu wichtig und dein eigener Einfluss wird einfach viel geringer, ne? Also
ja, aber glaubst du nicht dennoch, dass wir als Eltern mit eben Kindern in dem Alter trotzdem noch ein Vorbild sein können?
Mit dem, was wir tun schon, aber mit dem, was wir sagen.
Genau, das verstehe ich, ja, da hast du recht, ja. Genau. Ja, ja, das weiß ich. Ich gehe da so links rein, rechts raus, ne? Ach ja. Liebe Dani, wen möchtest du denn grüßen?
Oh, da bin ich ganz gänzlich unvorbereitet.
Ach, sowas.
Ja, ich würde mal sagen, ich grüße alle nüchternen Leute hier in meiner Nachbarschaft, ne? Also, okay. Finde ich schon, kann man schon sagen. Also, wer das hier im Umfeld, im Stadion oder auch überhaupt im Fußball aushält, glaube ich, nüchtern hinzugehen. Da bei dir in der Gruppe schrieb einer, als ich da mal drüber schrieb, über das Nüchtern im Stadion sein, in der Facebook-Gruppe, da schrieb einer, ach voll geil, irgendwie wie so beide Hände frei zum Klatschen, immer Zeit zu singen und klar genug, um das Spiel zu gucken. Ne? Ja. Also das ist natürlich, Fußball und Bier ist ein krasses, gehört natürlich krass zusammen. Also insofern, ey, grüße ich all die, die das machen und die das schaffen auf jeden Fall.
Ja. Schön. Sehr gut. Und hast du noch einen letzten Tipp für deine Hörerinnen und Hörer?
Ja, sich die Zeit zu geben und auch die Zeit zu nehmen und zu sagen, es muss nicht alles auf einmal. Wir haben die Zeit. So, wenn man aufgehört hat zu trinken, ich war früher immer, wenn ich nur 4 Wochen nicht getrunken habe, dann musste es immer alles passieren. Dann musste ich auch noch Sport machen und dies und das und dann musste ich auch noch mit Zucker weniger und so und oder sonst was und so. Jetzt einfach, wenn man aufhört zu trinken, dann hat man Zeit und Raum, das alles geschehen zu lassen. Und ja. Dann gibt es auch Fortschritt.
Schön. Sehr gut. Schönes Schlusswort, liebe Dani.
Ich danke dir, lieber Kai. Es war sehr schön mit dir.
Ja, und ich habe ja mit dir auch eine Kiez-Tour schon mal gemacht, ja, als wir uns mit Rauschluss glücklich in Hamburg getroffen haben, hast du uns ja freundlicherweise über den Kiez geführt. Fand ich super und freue mich, dass du diesen Shift geschafft hast, ja, weg von der Schule und da dein Traum sozusagen leben kannst, deine Passion ausleben kannst. Finde ich super. Und damit bist du natürlich auch ein großes, wichtiges und tolles Aushängeschild für unsere schöne Stadt.
Ach, danke schön, lieber Kai. Ja. Ihr schafft das auch mit dem Aufstieg irgendwann wieder.
Ja, und da fällt mir gerade ein, du bist, glaube ich, die Erste, die ich hier im Interview habe, die aus Hamburg kommt.
Wirklich?
Ja.
Ja. Wie schön. Ja.
Ich glaube schon, ja.
Ja.
So, na.
Gut, lieber Kai.
Alles Gute und tja. Wir sehen uns spätestens in der Gruppe im Stadion wohl eher nicht. Und wenn dann
okay. Auf
der anderen Seite.
Können wir uns mal zubinden.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, liebe Dani, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und den Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit gegeben hast, deine Geschichte zu hören. Danke, danke, danke. Und jetzt, wo ich fertig bin mit dieser Folge, fällt mir ein, dass ich eigentlich heute eine andere Folge veröffentlichen wollte, nämlich die von Stefanie, das ist die Betreiberin des Podcasts Psychoaktiv. Und Stefanie hatte ich eigentlich versprochen, dass heute ihre Folge rauskommt. Sorry Stefanie, das war mein Fehler. Ich bin da ein bisschen durcheinander gekommen. Jetzt ist es aber zu spät, das alles nochmal neu zu machen. Von daher, deine Folge kommt nächste Woche. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich verspreche dir, die Folge mit Stefanie wird auch ein Knaller. Die Betreiberin von Psychoaktiv ist nämlich so richtig, richtig tief in der Thematik drin. Alles, was mit Drogen zu tun hat, ist ihr Thema. Und ihren Podcast Psychoaktiv, den betreut sie hauptberuflich. Das ist tatsächlich ihr Job. Und dementsprechend kannst du dich schon darauf freuen, nächste Woche eine ganze Menge Sachen zu hören, von denen du vielleicht gar nicht geglaubt hättest, dass man sie wissen kann. Aber du wirst sie erfahren. Und dann möchte ich noch zur letzten Folge was nachreichen zum Gespräch mit Daniela. Ich habe ja gesagt, Mensch, ich mache mal eine Umfrage, mal sehen, ob sich einige Leute melden dazu, ob wir Daniela nochmal hören wollen. Und das Ergebnis ist ganz klar, ja, Daniela, du kommst nochmal wieder zu mir in den Podcast, wenn du denn Lust hast. Denn dein Fachwissen, deine Expertise sind gefragt und wir wollen unbedingt mehr davon. Wann das sein wird, muss ich ja erstmal mit dir absprechen, liebe Daniela. Also, liebe Hörer, du kannst relativ sicher sein, dass wir Daniela nochmal wiederhören. Und bis dahin und auch bis zur nächsten Folge in der kommenden Woche mit Stefanie ist es noch ein bisschen. Und bis dahin, denke mal dran, tanzen kann man auch auf Brause.